Deutschlandfunk Kultur. Studio 9. Interview.
Heute will man es nochmal versuchen, nämlich Korridore im Kampfgebiet in der Ukraine einzurichten, damit Menschen sich wenigstens in relative Sicherheit bringen können und dass Hilfe andere Menschen erreicht. Vor allem in den Städten, die seit Tagen belagert und beschossen werden, fehlt es an Lebensmitteln, an Wasser, an Medikamenten. Sabine Fischer forscht bei der Stiftung Wissenschaft und Politik unter anderem über russische Außen- und Sicherheitspolitik und über ungelöste Konflikte in der östlichen Nachbarschaft der EU. Guten Morgen, Frau Fischer.
Hallo, guten Morgen.
Offenbar kommen ja die russischen Streitkräfte nicht so voran wie geplant. Hat Putin die Gegenwehr der Ukraine unterschätzt?
Ja, also ich denke, das ist ziemlich eindeutig, dass man in Moskau eigentlich damit gerechnet hat, in 2-3 Tagen bis nach Kiew durchdringen zu können und völlig unterschätzt hat, wie heftig sich eben nicht nur der ukrainische Staat, die politische Führung und die Armee zur Wehr setzen, sondern tatsächlich die ganze Gesellschaft. Also das hat man ganz klar so nicht kommen sehen und völlig unterschätzt.
Wie konnte es denn zu dieser Fehleinschätzung kommen?
Ja, da gibt es mehrere Faktoren, die in meinen Augen eine Rolle spielen. Ich denke, es gibt in Russland schon lange sehr wenig Wissen über die Ukraine, darüber, was in diesem Land, in dieser Gesellschaft in den letzten 10, 15, 20 Jahren passiert ist. Es gibt einen sehr verblendeten Blick auf die Ukraine, auf die gesamte Nachbarschaft im Grunde genommen. Also zum Beispiel die Überzeugung, die in Russland ja ganz stark ist, dass die demokratischen Bewegungen in der Ukraine, in Georgien, zuletzt im Übrigen auch in Belarus 2020 letztendlich nichts anderes sind als Versuche des Westens, in den Nachbarstaaten Umstürze zu organisieren, um dann letztendlich den russischen Einfluss zurückzudrängen und ähnliche politische Entwicklungen in Russland herbeizuführen. Und das russische politische System, so wie es aufgebaut ist, so autokratisch, wie es aufgebaut ist, mit seiner Machtvertikale, mit einem Präsidenten, der relativ stark isoliert ist, auch von Informationsströmen, von Debatten, von anderen Sichtweisen, führt eben auch nicht dazu, dass an der Spitze dieses Systems wirklich gut informierte Entscheidungen getroffen werden. Also das ist das sind drei Faktoren, die ich so spontan nennen würde, die dazu führen können, dass solche Fehlentscheidungen getroffen werden. Ja, und das ist auch nicht die erste Fehlentscheidung, die wir in der russischen Außenpolitik gesehen haben in den letzten Jahren.
Also ist es vielleicht sogar ein Irrglaube, dass Putin ganz genau kalkuliert und exakt berechnet, was er tut und welche Reaktionen das hervorruft? Also müssen wir da auch das Bild vom russischen Präsidenten, vom kühlen KGB-Agenten ehemals auch ein Stück weit korrigieren?
Ja, ich denke, das muss man in jedem Fall korrigieren. Also, dass er kühl bzw. eiskalt kalkuliert und Entscheidungen trifft, das ist schon richtig. Also zum Beispiel der Einsatz von Gewalt, ja, ist in meinen Augen, das sind Dinge, die werden eiskalt entschieden, aber eben innerhalb eines Informationsraums, wenn Sie so wollen, der ganz offensichtlich, ja, wo einfach keine vollständige Information vorliegt. Ja, und dann kommt es eben zu Fehlkalkulationen. Also ich denke auch, die westlichen Reaktionen, wenn man auf die letzten 10 Jahre schaut, sind verschiedentlich falsch eingeschätzt worden. Ja, vor allen Dingen zum Beispiel die deutsche Reaktion auf die Annexion der Krim und den Beginn im Krieg im Donbass 2014. Da hat man sich in Russland auch verkalkuliert. Da hat man einfach nicht damit gerechnet, dass Deutschland nach wenigen Monaten eben zu einem der Hauptverfechter der Sanktionen gegen Russland wird. Genauso wenig hat man, denke ich, mit der Kehrtwende, die die deutsche Außenpolitik vor 1,5 Wochen vollzogen hat, gerechnet. Ja, also es kommt einfach immer wieder zu Fehleinschätzungen.
Putin hält an seinen Kriegszielen fest. Heißt das auf jeden Fall, der Krieg dauert viel länger als geplant oder gibt es da noch andere Optionen?
Tja, also die Tatsache, dass der Krieg länger dauert als geplant, eröffnet den Weg für andere Optionen, die eben sehr schrecklich sind. Und das sehen wir letztendlich seit Mitte letzter Woche allerspätestens, dass, weil die russische Armee nicht so vorankommt, wie man sich das vorgestellt hat, weil es so viel Gegenwehr gibt, das eben immer breiter und immer, ja, mit immer weniger Rücksicht auf die Zivilbevölkerung Waffen eingesetzt werden wird, schweres Gerät, Bombardierungen etc. Also die Tatsache, dass es so langsam geht, führt dazu, dass Russland immer mehr Tod in Kauf nimmt bei diesem Feldzug. Ja, immer stärker auch die Zivilbevölkerung angreift, um die Regierung in Kiew zum Einlenken zu bringen und eben auch die Moral dieser Gesellschaft zu brechen.
Sehen Sie überhaupt noch eine Chance für Diplomatie?
Diplomatie muss immer versucht werden. Und insofern finde ich die Versuche, die Initiativen, die ergriffen werden, also sowohl auf der Konfliktebene, wenn man schaut auf die Verhandlungen, die zwischen diesen beiden Delegationen laufen, als auch auf internationaler Ebene, finde ich richtig und wichtig. Das Problem ist, dass die russische Seite nach wie vor ganz offensichtlich kaum bereit ist, von ihren Maximalpositionen Abstand zu nehmen. Und solange diese Maximalpositionen, ja, solange das der Fall ist, sehe ich einfach nicht, wie es zu Kompromissen und dann eben auch zu einer erfolgreichen Waffenstillstandsverhandlung kommen kann. Ja, was ich sehe, ist eine leichte Bewegung auf der russischen Seite und auch eine Bereitschaft, sich auf diese Gespräche einzulassen, eben weil der Druck ganz offensichtlich zunimmt in Moskau. Ja, und genau da sehe ich vielleicht eine winzige Chance, dass es auf der diplomatischen Ebene ein bisschen weitergeht.
Druck von wem?
Naja, der Feldzug dauert, also der Angriffskrieg dauert jetzt schon, es ist der 13. Tag heute. Man kommt definitiv nicht so voran, wie man das geplant hatte. Man steht jetzt vor der Entscheidung, ob man Kiew angreift und sich eben wirklich in einer wirklich großen Stadt auf Straßenkämpfe einlässt. Das ist für die Armee eine große Herausforderung, ein großes Risiko. Und die Sanktionen sind einfach präzedenzlos. Ja? Also Russland sieht sich einer massiven Rezession gegenüber. In Russland, also das, was an Debatte bis vor kurzem in Russland noch da war, bevor die unabhängigen Medien zerstört worden sind Ende letzter Woche. Also ich habe selten so häufig den Vergleich mit den wirtschaftlichen Einbrüchen, mit dieser wirtschaftlichen Katastrophe in den 90er Jahren gelesen, wie in diesen ersten Tagen nach Ausbruch des Krieges und nach Verhängung der westlichen Sanktionen. Und das erzeugt eben Druck. Ja, das meine ich.
Die Stiftung Wissenschaft und Politik berät ja auch die Bundesregierung. Welche Handlungsmöglichkeiten sehen Sie beim Bundeskanzler?
Ich denke, es gibt drei wichtige Stoßrichtungen oder vier wichtige Stoßrichtungen. Das erste ist alle Unterstützung für die Ukraine, die nur möglich ist. Und das schließt ein, politische Unterstützung, wirtschaftliche Unterstützung, auch militärische Unterstützung und ganz, ganz wichtig im Moment, humanitäre Unterstützung. Die Rückversicherung mit den westlichen Partnern ist enorm wichtig. Also auch hier muss der Zusammenhalt jetzt wirklich ganz stark gepflegt und aufrechterhalten werden. Und es geht ja auch letztendlich darum, dass, ich meine, unsere Sicherheitssituation verändert sich ja auch mit diesem Krieg. Dieser Krieg ist wirklich, der hat einfach eine wirkliche Zeitenwende auch in der europäischen Sicherheit herbeigeführt und darauf muss reagiert werden mit den westlichen Partnern gemeinsam und auf dieser Basis, ja, also einer Basis der starken Unterstützung für die Ukraine, der Stärkung der eigenen Position muss versucht werden, Moskau bei Aufrechterhaltung des Drucks zu einer Gesprächslösung zu bringen. Ja.
Sabine Fischer von der Stiftung Wissenschaft und Politik in Deutschlandfunk Kultur, herzlichen Dank fürs Gespräch.
Ich danke Ihnen.